Das vergangene Jahr war ein dunkles für JournalistInnen. Noch nie sind so viele Menschen während oder wegen ihrer Berichterstattung getötet worden. Das zeigt die Bilanz von Reporter ohne Grenzen. Dazu kommen Beschimpfungen, Einschüchterungen und auch körperliche Angriffe. Und darüber spreche ich jetzt gleich mit Anna Thalhammer, Chefredakteurin von Profil. Vielen Dank fürs Kommen.
Hallo.
Denn es scheint, dass Journalismus immer mehr zur Mutprobe wird.
Ende vergangenen Jahres sorgt ein Angriff auf Christian Werschütz für Aufsehen. Der langjährige ORF-Kriegsberichterstatter war in der Ostukraine von einer Drohne angegriffen worden. Bei Pro und Contra erzählt er von seinem Berufsrisiko.
In dem Augenblick, wenn du die ukrainische Grenze überschreitest, bist du in Gottes Hand oder in der Hand des Schicksals. Ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, zu berichten. Und das wird eben immer schwieriger durch die Entwicklung der Waffen.
Kriegs- und Krisenregionen sind immer gefährliches Terrain, auch für Journalistinnen und Journalisten. Neben der Ukraine war 2025 vor allem der Gazastreifen Hochrisikogebiet. Wenn Berichterstatter dort zu Schaden kommen, sind es meist keine Unfälle.
Also wir beobachten, dass zunehmend Absicht dahinter steht. Dann sind offensichtlich einfach so viele tiefrote Linien überschritten. Das Umbringen von journalistisch berichterstattenden Personen und Teams fast schon als Kollateralschaden gesehen wird.
Die Sicherheit von Berichterstattern ist eines der Kriterien, mit denen das Ausmaß der Pressefreiheit gemessen wird. In den vergangenen 10 Jahren ist diese Freiheit auf der ganzen Welt zusehends geschwunden.
Es ist eine Wahrnehmung in den letzten Jahren, die ja, uns sehr viele Sorgen macht. Und egal, auf welchen Teil jetzt des Pressefreiheitsindexes wir schauen, auf den hinteren Teil oder auf den vorderen Teil. Der vordere Teil, da sind gerade nur noch 7 Länder im grünen Bereich. Vor 10 Jahren waren das noch 3-mal so viele.
Österreich liegt im Pressefreiheitsindex auf Platz 22. Ein zufriedenstellender Platz. Von 2024 auf 2025 haben wir uns sogar um 10 Plätze verbessert. Aber für viele kaum vorstellbar. Auch in Österreich ist die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten nicht mehr sicher.
Ich bin Anna Thalhammer, Chefredakteurin von Profil. Ich muss euch was erzählen. Ich wurde nämlich monatelang von Putin beschattet. Eine Spionin verfolgte mich bis vor meine Haustür.
Aufgrund ihrer langjährigen Recherchen zu einem russischen Spionagering, der auch in Österreich tätig ist, ist Anna Thalhammer ins Visier von Putins Geheimdienst geraten.
In meinem Fall wollten sie ja Laptop und Handy stehlen. Das ist ihnen physisch nicht gelungen. Ich hoffe, es hat keiner gehackt. Merkt man manchmal auch nicht. Ja, also man ist schon deutlich vorsichtiger und schaut sich auch 3-mal öfter über die Schulter und überlegt sich auch sehr, mit wem man über was redet.
Thalhammer ist nicht die einzige Journalistin, die in Österreich vom russischen Geheimdienst verfolgt wird bzw. wurde. Der bulgarische Investigativjournalist Christo Grozev gilt aufgrund seiner Recherchen zu kriminellen Machenschaften in Russland als Erzfeind des Kremls und musste aus Wien flüchten, nachdem ihm die Russen hier zu nahe kamen.
Im Jahr 2022 brach eine Gruppe von russisch unterstützten Agenten in meine Wohnung in Wien ein, während meine Tochter und ich in einem Café um die Ecke waren.
Die haben diesen Mann über Monate verfolgt, haben sich ein Airbnb gegenüber seiner Wohnung gemietet, haben seinen Laptop geklaut, sind ihm in den Urlaub gefolgt, haben versucht, ihn zu hacken, haben zig Fotos von ihm angefertigt, haben ihn einfach ausgeforscht, wo es nur ging, seine Kontakte, und haben auch darüber gesprochen und das relativ konkret, wie man ihn denn ermorden und vergiften könnte oder auch nach Moskau bringen könnte.
Die Spionin, die Thalhammer verfolgt hat, ist bis heute auf freiem Fuß.
Das ist, auch wenn es klingt wie Netflix-Stoff, tatsächlich Realität und man muss sich darum kümmern, dass diese Dinge aufhören von allen Seiten.
Anna, du sprichst hier von Netflix-Stoff. Du hast dich plötzlich mitten in so einer Spionagegeschichte wiedergefunden. Wie hast du denn davon erfahren, dass hier jemand hinter dir her ist, dass du ausspioniert wirst?
Ich wurde darüber informiert. Ich habe einen Anruf bekommen von der DSN, also vom Verfassungsschutz, die mir gesagt haben, sie müssen mit mir sprechen. Dann war ich eben bei einem Aufklärungsgespräch, wo mir gar nicht so viel gesagt wurde am Anfang. Also nur, dass es jemanden gegeben hat, der mir gefolgt ist, dass es Ermittlungen gibt, dass es zu tun hat mit dem flüchtigen Wirecard-Chef Jan Marschalek. Und dann eben, ob ich einmal mein Handy verloren habe oder ob es weggekommen ist, ob mein Computer mal gestohlen wurde. So, ja, das war noch relativ am Anfang der Ermittlungen. Mittlerweile ist der Fall ja schon recht gut ausermittelt. Man weiß jetzt recht genau, was da los war und ich persönlich warte auf die Anklage.
Aber wie ist es dir dabei gegangen? Hattest du da auch Angst um dein Leben, wenn man bedenkt, was da alles schon passiert ist, auch in ähnlichen Geschichten?
Ja. Naja, ich versuche es nicht zu haben, ehrlicherweise, weil sonst sitze ich zu Hause und wenn ich alleine bin, dann habe ich nur noch Angst. Das möchte ich nicht. Ich möchte den Leuten auch nicht geben, was sie wollen, nämlich in Wahrheit mich einzuschüchtern oder dass ich meine Arbeit nicht mehr mache oder diesen Sachen nicht nachgehe. Also ich bin eher Teamangriff ist die beste Verteidigung, habe aber natürlich schon in meine Sicherheitsvorkehrungen hochgerüstet bei mir zu Hause, was meine elektronischen Geräte angeht.
Und so. Du hast jetzt gesagt, du willst auch deshalb deinen Job nicht aufgeben. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, welche Geschichten hätte denn die Öffentlichkeit nie erfahren, wenn du dich einschüchtern hättest lassen und deinen Job eben nicht weiter verfolgt hast und auch das Material, das man dir zugetragen hat und hinter dem die Spionin ja eigentlich her war, eben nicht in die Hand genommen hättest und journalistisch verwertet hättest?
Das ist, glaube ich, geht es um sehr viele Geschichten. Ich berichte seit dem Jahr 2018, seit der BVD-Affäre rund um diese Gruppe. Also es wird ja erst irgendwie heute klar, was da alles los war. Ich glaube, ich habe sehr viele auch Exklusivgeschichten gehabt, wo Leute das erste Mal genannt wurden, die ich dann nicht in Ruhe lassen habe. Die ganze Causa Ott, die ich im Jahr 2022 geschrieben habe, in einer mehrteiligen Geschichte.
Also, Gisto Ott, da klären wir es kurz, der jetzt gerade auch wieder vor
das ist,
Gericht steht.
Genau. Das hat damals niemanden interessiert, weil die schon auch versucht haben, mich anzugreifen mit Desinformationskampagnen. Ja, gesagt, ich bin eine schlechte Journalistin, das ist alles parteiisch. Abgeordneten Lügengeschichten über mich erzählt haben, die das dann geglaubt haben und im Ausschuss dann auch nicht weiter aufgegriffen haben. Also ja, es wären viele Geschichten gewesen, die man wahrscheinlich nicht gelesen hätte. Ich habe halt Leuten auch ein bisschen ihr Geschäftsmodell versaut, muss man sagen.
Anders ist in London, wo Personen, die beim gleichen Spionagering waren, verurteilt worden sind, ist die Spionin, die dich verfolgt hat, in Österreich immer noch auf freiem Fuß. Kannst du erklären, warum das so ist? Und findest du, dass Österreich hier zu wenig hart durchgreift, eben auch Journalistinnen zu wenig schützt?
Also ja, ich finde, dass Österreich zu wenig durchgreift und auch mich da nicht schützt. Diese Spionin war aktiv, nachdem ihre Komplizen in London schon monatelang in einer Zelle gesessen sind. Das heißt, die hat sich auch dadurch nicht abschrecken lassen, sondern hat einfach munter weitergemacht. Die Gerichte bei uns nehmen das alles nicht besonders ernst und oh, jetzt kooperiert sie eh und keine Tatbegehungsgefahr. Ich sehe das ehrlicherweise anders. Woher wissen wir das, wenn man mich wirklich schützen hätte wollen? Und im Übrigen nicht nur mich. Diese Frau hat den Chef des Verfassungsschutzes ausspioniert, sie hat Politiker ausspioniert. Also das sind alles wichtige Säulen einer Demokratie oder Leute, die das repräsentieren. Und wenn man das zulässt oder auch nur die Gefahr eingeht, dass das weiterhin so ist, dann muss ich schon sagen, hat man nicht besonders für unseren Schutz gesorgt. In Großbritannien war es anders. Die hat man verhaftet, in U-Haft gesetzt, vor Gericht gestellt, für die nächsten 15 Jahre eingesperrt. Man kann es auch so machen.
Worauf führst du es zurück, dass das in Österreich nicht so passiert?
Weil die alle lasch sind. Ja. Spionage ist ein bisschen ein totes Recht. Also der Prozess gegen den ehemaligen Verfassungsschütze Gisto Ott ist der erste, der wegen Spionage in Wien seit Jahrzehnten stattfindet. Ja. Wir haben ein bisschen so einen James Bond, dritte Mann Zugang, eher alles ein bisschen lustig. Ist es aber nicht, sondern gefährdet tatsächlich wirklich unsere Sicherheit. Und das sollte in der Justiz, aber auch in der Politik wirklich endlich ankommen.
Jetzt sind Bedrohungen in dieser Dimension in Österreich ja zum Glück trotzdem noch eher die Ausnahme, auch wenn du sagst, du warst nicht die Einzige, die davon betroffen ist. Verbale und auch körperliche Angriffe auf Journalistinnen, die sind aber mittlerweile leider immer häufiger, auch bei uns.
Tun Sie nicht,
wir wollen
nicht
zuhören, nicht dir, du Arsch.
Ein Reporter wird beschimpft, Kamerateams werden weggeschubst, und der FPÖ-Wien-Chef bezeichnet die Tageszeitung Der Standard als, Zitat, Scheißblatt. Journalistinnen werden zunehmend zur Zielscheibe, verbal wie auch körperlich.
Verschwind mit der Kamera.
Online werden sie beleidigt und sogar mit Morddrohungen konfrontiert. Auch das Medienunternehmen Korrektiv wird nach Berichterstattungen regelmäßig bedroht. Ein Beispiel.
Leise kommt der Tod geschlichen. Pass auf, du kleiner Wicht, sonst löschen wir dich aus, ganz fix.
Zugleich ist die Zahl der physischen Angriffe auf Medienschaffende binnen eines Jahres um rund 42% gestiegen. 2024 erreicht sie mit 98 Fällen in Europa einen neuen Höchststand. Besonders viele tätliche Angriffe auf Journalistinnen werden in Berlin registriert, vor allem bei Demonstrationen zum Israel-Gaza-Konflikt. Auch bei rechtsextremen Kundgebungen sind ReporterInnen in Deutschland gefährdet. Klar ist, die Gewalt trifft die Pressefreiheit und damit die Demokratie.
Anna, neben den tätlichen Angriffen, die wir jetzt in dem Beitrag gesehen haben, nehmen auch verbale Attacken immer zu. Das gehört in Redaktionen mittlerweile fast schon zur Tagesordnung, muss man sagen. Hast du das auch schon erfahren? Gibt es auch so Nachrichten, die dich persönlich vielleicht erreicht haben, wo du sagst, das war mir auch nicht mehr egal, das hat mich schon getroffen?
Ja, passiert ständig, passiert vor allem, glaube ich, Frauen häufiger als Männern, zumindest was ich in meiner Redaktion beobachte. Mhm. Wenn es um Männer geht, sind die Diskussionen doch oft noch mehr inhaltlicher Natur. Frauen sind gern mal dumm, schier, Huren, kennen sie nicht aus. Warum äußern wir uns überhaupt zu irgendeinem Thema? Also da gibt es auch einen Konflikt zwischen Rollenbildern. Und ja, wir kennen auch sonst Beleidigungen und Angriffe. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da mittlerweile sehr kompromisslos. Wenn ich herausfinden kann, wer es ist, klage ich einfach. Ich finde, man muss da auch hart dagegen vorgehen und darf sich das nicht gefallen lassen, wenn man so unter der Gürtellinie beschimpft und beleidigt wird.
Das heißt, die Reaktion nicht nur von dir persönlich, sondern auch von der Redaktion ist, dass man sagt, wenn so etwas auf einen zukommt, dann wird reagiert und dann wird geklagt.
Ja, wenn es geht. Wenn man weiß, wer es ist, das ist ja auch so eine Sache. Mhm. Oft sind die Leute ja anonym ganz, ganz stark und dann in der echten Welt ziemliche Würsteln. Aber leider findet man oft dann nicht heraus, wer es ist.
In den USA beobachten wir jetzt immer häufiger auch ein gezieltes Anklagen von Journalistinnen und Journalisten, das dazu dienen soll, sie mundtot zu machen. Ganz konkret hat Donald Trump zum Beispiel die New York Times auf 15 Milliarden Dollar verklagt. Dabei geht es dann oft weniger um das Gewinnen vor Gericht, sondern eben um diese Einschüchterung. Das ist in den USA sehr beliebt, ist aber auch dir schon passiert. Nämlich auch im Zusammenhang mit deinen Russland-Ermittlungen.
Genau, also wir haben momentan rund um diesen Fall Egisto Ott, der aufgrund eines meiner Meinung nach komplett verpfuschten Social-Media-Gesetzes, das unter der letzten Regierung entstanden ist, hat das genutzt, eine Gesetzeslücke, um jetzt einfach Slap-Klagen zu machen. Also ich weiß nicht, wie viele Klagen offen sind, es sind unzählige. Es hat Wochen gegeben, da habe ich vom Anwalt, vom Herrn Ott, 6 oder 7 neue Klagen und Briefe gegeben. Es bleibt einem leider nichts anderes übrig, als das abzuarbeiten. Tut uns natürlich weh, auch finanziell, weil Anwälte kosten immer Geld. Selbst wenn man es gewinnt, glaube ich nicht, dass da jemals auch nur noch 1 Cent zurückzuholen ist. Mhm. Und es ist auch Zeit und bindet natürlich Ressourcen. Und ja, ist klar, ein Versuch der Einschüchterung.
Jetzt hat die EU eine Richtlinie zu solchen Klagen beschlossen, die Journalistinnen und auch Aktivistinnen schützen soll. Österreich hat diese Richtlinie aber noch nicht umgesetzt in nationales Recht. Ist auch das ein Punkt, der zu wenig ernst genommen wird?
Tatsächlich finde ich schon, dem Justizministerium ist bewusst, was da los ist. Also es hat auch seitens von Journalistenkollektiven eine Bewusstseinsbildung gegeben. Die wissen auch, dass das Gesetz, so wie sie es gemacht haben, problematisch ist. Da war die Intention vielleicht ganz nett, aber die Ausführung ist wirklich eine Katastrophe. Und ich finde auch, man kann da jetzt langsam einmal in die Gänge kommen und sich um was kümmern. Ist ja aber, wie wir wissen, in Österreich prinzipiell so, dass Dinge eher langsam passieren, vor allem wenn es um neue Gesetze geht.
Diese gezielten Klagen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, sind das eine. Was wir in den USA jetzt aber auch beobachten, ist, dass Journalistinnen ganz bewusst Akkreditierungen entzogen werden, Visa entzogen werden. Und letzte Woche haben wir sogar erlebt, dass die Journalistin Georgia Ford und auch der ehemalige CNN-Moderator Don Lemon verhaftet wurden. Lemon soll Berichten zufolge jetzt am 9. Februar nochmal vor Gericht stehen. Also sie ist mittlerweile aus der Haft entlassen, aber gerichtlich ist das noch anhängig. Er hat das mit den folgenden Worten kommentiert.
Ich lasse mich nicht mundtot machen. Ich freue mich auf meinen Tag vor Gericht.
Lehmann sagt da ganz klar, einschüchtern lassen will er sich nicht. Wie sehr beeinflussen solche Aktionen aber dennoch die Berichterstattung in den USA schon?
Ich finde, es ist eine konsequente Fortsetzung von dem, wie Donald Trump Medien prinzipiell entgegengetreten ist, schon in seiner ersten Amtszeit und auch in der zweiten jetzt, ja, dass Leute keine Akkreditierung bekommen, dass er sie beschimpft, dass er sie Idioten nennt, dass er behauptet, sie verbreiten Fake News, dass er Fragen nicht beantwortet, dass er Leute, ja, wie gesagt, einfach hinauswirft. Trump eskaliert momentan auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen. Er zweifelt auch Institutionen, demokratische Institutionen an, und dass er deswegen so scharf gegen Journalisten vorgeht, wundert mich jetzt nicht wirklich. Es ist natürlich sehr traurig und es ist auch erschreckend, aber man muss ehrlicherweise sagen, verwunderlich ist es nicht, und selbstverständlich wird das auch dazu führen, dass Medien weniger berichten. Ja. Die New York Times kann vielleicht solche Prozesse aushalten, aber wie viele andere Medien können das nicht? Und eben, der Kollege ist auch ein Einzelkämpfer, soweit ich weiß, der arbeitet ja nicht mehr bei CNN.
Ja,
wie soll so eine einzelne Person sich da auf die Dauer wehren, wenn es einen Präsidenten gegenüber hat, der einen ganzen Apparat und einen ganzen Staat hat.
Jetzt haben wir in Österreich zum Glück noch keine amerikanischen Verhältnisse. Trotzdem ist es so, dass sich in den letzten Jahren das journalistische Arbeiten verändert hat. Du bist jetzt auch seit 15, 20 Jahren irgendwo dazwischen dabei im politischen Betrieb. Ist es schwieriger geworden?
Ach, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Auch als ich angefangen habe vor 20 Jahren, hieß es gibt keine Jobs und überall wird nur abgebaut und es ist so schrecklich. So, jetzt gibt's schon ein paar Sachen, die, glaube ich, momentan schwieriger sind, weil die wirtschaftliche Lage im ganzen Land kompliziert geworden ist und schwierig geworden ist. Das spüren wir Medien natürlich auch. Das bedeutet weniger Ressourcen. Weniger Ressourcen heißen weniger tiefgehende Recherchen. So, das macht's natürlich dem Gegenüber auch leichter, mit einem zu spielen. Also wenn wir ein Scheinwerferlicht auf die Politik werfen oder auch auf die Wirtschaft, brauchen wir Ressourcen und auch die Power und auch Manpower, dass wir das tun können und machen können. Und das, glaube ich, hat sich schon ein wenig verändert in den letzten Jahren. Ich hoffe aber, dass es wieder besser wird. Sonst ist es schwieriger geworden. Ich weiß nicht, Politiker haben immer versucht, mit Medien zu spielen und die auszuboten. Ich finde, das ist nichts Neues. Das hat sich einfach nur ein bisschen verändert.
Also dieses Ausboten, sagst du, hat sich nicht verändert. Wenn man jetzt aber die politische Kommunikation betrachtet, ist es schon so, dass ja viele bemerkt haben, kritisieren, dass es mit der sogenannten Message Control von Sebastian Kurz, der auch als solcher betitelt wurde, ein verändertes Kommunikationsverhalten gegeben hat von Politik und Journalisten, Journalistinnen. Hast du diesen Bruch auch wahrgenommen?
Ja, die haben das schon irgendwie sehr streng und stark versucht. Aber da muss man halt auch sagen, ich meine, es ist halt unsere Aufgabe als Journalisten, dann anders an Informationen zu kommen. Also zu glauben, dass Journalismus und Recherche ist, ich rufe einen Pressesprecher an und der muss mir dann alles sagen. Das wäre natürlich angenehm und schön, aber so spielt's das nicht. Und ich meine, ich weiß nicht, ihr habt ja auch immer wieder Gäste, die früher Spindoktoren anderer Parteien waren. Fragt's einmal, was die phasenweise aufgeführt haben. Dagegen war Sebastian Kurz mit seiner Truppe ein Kindergeburtstag.
Also du meinst, wir haben da quasi Gehirnwäsche in anderer Form schon erlebt.
Ja, ich glaube, man hat das immer versucht. Und unsere Aufgabe ist dann einfach, ihnen zu zeigen, dass es so nicht funktioniert. Das ist halt ein altes Spiel und einmal sind die einen besser und manchmal die anderen.
Aber der Journalismus lässt sich nicht unterkriegen in Österreich.
Nein, lässt sich nicht unterkriegen. Und wir haben jetzt auch ein tolles neues Transparenzgesetz, das ja eigentlich Politiker dazu verpflichten sollte, auch mehr Informationen herzugeben. Also ich hoffe schon, dass sich da einiges tut.
Du sagst jetzt eigentlich verpflichten sollte. Ist deine Erfahrung eine andere?
Ehrlich gesagt habe ich noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht, weil es relativ frisch ist und wir einige Anfragen rausgegeben haben. Die wurden jetzt einmal alle brav beantwortet, weil klar war, wir schauen uns das jetzt alle an, ob das Gesetz greift, und wenn nicht, dann werden wir uns irrsinnig darüber aufregen. Ja, aber klar, man kennt es in der Vergangenheit auch. Es ist ja nicht so, als ob es bisher nicht auch Gesetze gegeben hätte, die bedeutet hätten, dass man uns Informationen aushändigen muss. Die Frage ist immer wie, ja? Weil dann macht man es 2 Monate nicht, dann gibt es einen Bescheid, den kann man vor Gericht beeinspruchen. Also man kann dieses Spiel endlos spielen, bis die Information, die man haben möchte, vielleicht auch einfach nicht mehr relevant ist. Und da haben wir schon sehr, sehr interessante Fälle auch dann vor Gericht schlussendlich ausgekämpft. Ne?
Aber am Ende immer die Information bekommen, die du brauchst, um die Geschichte auf den Punkt zu bringen.
Ich glaube, wir haben immer gewonnen, ja.
Anna, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Danke für die Einladung.